Deutschlandfunk, der Tag.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Mai 2021 auf einer Wahlkampfveranstaltung im sachsen-anhaltischen Merseburg eine Rede gehalten und bei dieser Rede die Formulierung "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland" verwendet hat.
Und dass er auch wusste, dass der letzte Teil dieses Zitats eine verbotene Losung der Sturmabteilung der NSDAP war, der SA. Das hat die Sprecherin des Landgerichts in Halle, Aldina Kessler, Jensch, dann auch noch gesagt. Das war gestern Abend nach einem langen Verhandlungstag. Im Strafprozess gegen Björn Höcke ist gestern mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen, allerdings noch nicht rechtskräftig. Was sind die Reaktionen heute in Thüringen? Was sind die Folgen für den Wahlkampf? Gleich unser erstes Thema. Und an wen denke ich, wenn im Kreuzworträtsel ein Revolutionär gesucht wird? Also abgesehen davon, dass ich Kreuzworträtsel hasse, denke ich auf gar keinen Fall an Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Seine Krankenhausreform bezeichnet er aber als eine Revolution. Heute ist sie im Kabinett beschlossen worden und darum unser zweites Thema. Das ist der Tag heute am 15. Mai 2024. 5 Tage noch läuft das Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis. Also gerne noch flink für uns stimmen. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Ganz knapp nochmal die Basics. Der mächtige AfD-Spitzenmann in Thüringen, Björn Höcke, der ist gestern von einem Strafgericht verurteilt worden vom Landgericht Halle. Es ging um diesen Auftritt Höckes im Mai 2021 in Merseburg in Sachsen-Anhalt.
In Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland.
Björn Höcke ist jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt worden, 100 Tagessätze à 130 Euro. Und das Gericht hat sein Urteil gestern darauf gestützt, dass Höcke damit eine verbotene SA-Parole genutzt hat und ihm das auch völlig klar war. Das alles ist also gestern in Halle gelaufen, in Sachsen-Anhalt, und dieses, was bisher geschah, das können wir eben heute erst liefern, weil die Entscheidung erst gestern Abend kam. Sie ist jetzt noch nicht rechtskräftig, das ist auch ganz wichtig vorweg zu schicken. Und wir zoomen jetzt rüber nach Thüringen, also dorthin, wo Björn Höcke im Herbst bei den Landtagswahlen ja als AfD-Spitzenkandidat antritt. Dorthin, wo die AfD vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, wie in 2 anderen Bundesländern auch. Und dorthin, wo unser Landeskorrespondent Henry Bernhard die AfD und Björn Höcke schon seit langem beobachtet. Henry, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wie reagiert die Thüringer AfD und Björn Höcke? Wie reagieren die jetzt?
Also auf ihren offiziellen Kanälen erstmal gar nicht. Ich habe gerade nochmal durchgeschaut, da habe ich nichts gefunden. Höcke selbst schreibt auf Telegram und er vergleicht seine Strafe mit den Strafen anderer Politiker für andere Vergehen, vergleicht aber wiederum auch nur die absoluten Höhen, nicht die Anzahl der Tagessätze, auf die es ja ankommt, denn Höcke hat ja auch ein sehr hohes Einkommen. Er hat es im Vorgericht mit um die 11.000 Euro pro Monat angegeben. Das heißt, er inszeniert sich weiter als Opfer und das hat er ja gestern vor Gericht auch schon getan.
Und was ist die Resonanz bei den anderen Parteien? Wie sind da jetzt die Reaktionen?
Viel ist nicht gekommen. Ich habe alle mal durchgeschaut. Grüne und Linke haben reagiert. Beide sagen im Prinzip, ein Verbotsverfahren müsse jetzt her, gerade nach diesen beiden Urteilen. Also das eine vom Verwaltungsgericht, wo es darum ging, dass der Bundesverfassungsschutz die Partei weiterhin beobachten darf und auch diese Einstufungen beibehalten darf. Und dann jetzt das Gericht gegen Höcke. Die Linke sagen, die AfD ist eine rechtsextreme Partei und Beamte mit AfD-Parteibuch böten jetzt keine Garantie mehr dafür, dass unser Grundgesetz durch sie verteidigt wird. Sie müssten raus aus Polizei und Justiz. Man dürfe weiterhin der AfD keine Podien mehr bieten, öffentliche. Diese beiden Urteile seien jetzt Aufträge an Politik und Gesellschaft, die Republik zu schützen. Und auch die CDU wird aufgerufen, nicht mehr auf Mehrheiten im Landtag, im Thüringer Landtag mit der AfD zu spekulieren. Das tut sie ja immer mal wieder, wenn es darum geht, Dinge gegen die Minderheitsregierung und die Minderheitskoalition durchzusetzen. Die Grünen sagen, insbesondere mit Blick auf die Thüringer AfD ist die politische Bekämpfung gescheitert. Man müsste jetzt weitere Konsequenzen ziehen, um einen autoritären Staat zum Bau abzuwenden, möglicherweise in der Zukunft. Also letztlich läuft es darauf hinaus, Grüne und Linke fordern jetzt ein Verbotsverfahren. Von den anderen Parteien habe ich keine Reaktion mitbekommen. Aber man muss dazu einfach sagen, man kennt in Thüringen Höcke und reagiert dann nicht mehr auf alles, was über ihn oder von ihm gesagt wird.
Ja, das ist interessant, weil zumindest nach meiner Wahrnehmung in der Bundespolitik die Äußerungen in Richtung Verbotsverfahren, die nehme ich als sehr viel zurückhaltender wahr. Was ich mit dir jetzt nochmal genauer anschauen wollte, ist, was wir da jetzt eigentlich gesehen haben, sozusagen beginnend von dieser Äußerung 2021, jetzt über die Jahre. Es gehen ja viele Beobachter, jetzt gestern eben auch das Gericht, davon aus, dass ein Björn Höcke solche Sprüche, solche Reden nicht aus Versehen hält, sondern dass da eine Strategie dahinter steht. Was für eine Strategie ist das?
Na, es geht um Diskursverschiebungen, auch darum, Thesen und Begriffe einmal in den Raum zu stellen, damit sie einmal da sind und sie werden natürlich dann auch nicht mehr vergessen. Er hat dann vieles öfter danach zurückgenommen oder ist wieder mal missverstanden worden. Eigentlich wird Björn Höcke permanent missverstanden, wenn man ihn nachfragt und mit seinen älteren Sätzen oder Thesen konfrontiert. Dann hat er das alles nicht so gemeint, aber es bleibt natürlich gesagt. Im Englischen nennt man das ja Dog Whistling, das heißt eine Hundepfeife, die nur vom Hund gehört wird. Das heißt, seine Leute, seine Fans verstehen ihn schon, verstehen auch diese Versatzstücke seiner NS-Sprache, die er benutzt. Und wer hören will, der hört es dann auch. Bislang war es nie strafbar. Also er ist da immer sehr geschickt am Rand der Volksverhetzung so entlang gesegelt, kann man sagen. Nun hat es ihn einmal getroffen. Aber man muss eben sehen, er sieht sich ja auch als Mann mit Vision, gar mit einer Mission für Deutschland. Und das ist es ihm dann auch wert, sich immer wieder weiter vorzuwagen. Und das war jetzt der nächste Schritt, der nach vorn gegangen ist. Und hat es ausprobiert. Und wir werden sehen, wie das juristisch weitergeht. Das wird ja möglicherweise nicht jetzt bei diesem Urteil bleiben.
Genau, das wissen wir jetzt tatsächlich heute Mittag noch nicht, ob die Verteidiger oder vielleicht auch die Staatsanwaltschaft in Revisionen gehen. Das kann jetzt in den nächsten Tagen noch entschieden werden. Wie gesagt, jetzt gerade wissen wir es noch nicht. Aber das Urteil von gestern, das jetzt noch nicht rechtskräftig ist, das ist immerhin ein Strafurteil, also die klare Überschreitung von Strafrecht, die da von einem Landgericht sogar auch festgestellt wurde. Ist so ein Urteil dann eingepreist?
Ich würde sagen, ja. Und er hat ja auch sehr großen Aufwand getrieben. Er hat drei Anwälte beschäftigt mit dem Fall. Und es wurde auch schon angekündigt, sie würden bis zum Europäischen Gerichtshof gehen. Das kostet eine Menge Geld. Möglicherweise ist es Höcke das dann wert, auch um sich selbst in Stellung zu bringen, um sich selbst in den Vordergrund zu schieben, auch innerhalb der eigenen Partei. Aber zumindest hat seine Verteidigung nicht gesagt innerhalb des Prozesses, dass sie sofort in Revision gehen wollen. Das muss man sehen. Und man muss auch sehen, auch innerhalb der Partei nutzt es ihm ja auch nicht nur. Also es gibt ja auch Leute, die das für falsch halten, sich in diese Richtung nach vorn zu drängen. Manche finden ihn wiederum auch feige, wie er auftritt dann vor Gericht, wo er wiederum alles abstreitet und nichts so gemeint hat und nichts gewusst hat vorher. Von daher, ich weiß es noch nicht so recht, wie sich Höcke da weiter verhalten wird und ob er in diese Richtung weitergehen wird. Aber wenn ich mir anschaue, was er jetzt auf Social Media wieder postet oder wie er auch gestern den Staatsanwalt angegangen ist, denke ich mir, er wird weitergehen, weil er vielleicht aus seiner inneren Konstitution auch gar nicht anders kann.
Sich als Rechtsstaatspartei zu positionieren, das wird dann natürlich immer schwieriger. Und da schließt sich dann auch schon die nächste Frage an, was so ein Urteil dann bedeutet für die Anhängerschaft. Jetzt haben andere Korrespondentinnen vom Deutschlandfunk aus anderen Ländern schon häufiger berichtet, dass es Teile der Anhängerschaft gibt, die das gut finden, die AfD gerade wegen solcher Sprüche wählen. Aber die Anhängerschaft der AfD ist da ja auch nicht unbedingt homogen, könnte das also auch Zustimmung kosten.
Es gibt die Leute, die die Partei wegen Höcke wählen und es gibt die Leute, die die Partei trotz Höcke wählen. Aber man kennt diesen Björn Höcke seit 10 Jahren und das war ja nun beileibe nicht die schlimmsten Äußerungen, die er getätigt hat. Nur dieses Mal waren sie halt strafbewehrt. Von daher glaube ich nicht, dass das ihm in nennenswerter Zahl, zumindest in Thüringen, Wählerstimmen kosten könnte. Möglicherweise, dass es der AfD in anderen Bundesländern, gerade im Westen, schaden könnte. Aber eine große Auswirkung, glaube ich, wird davon nicht ausgehen.
Henry, jetzt trifft dieses Urteil von gestern ja zusammen oder fast zusammen mit diesem Oberverwaltungsgerichtsurteil wiederum vom Montag aus Münster, wo das Oberverwaltungsgericht gesagt hat, dass der Verfassungsschutz die AfD auf Bundesebene als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus einstufen durfte und auch beobachten darf. Wenn wir das zusammenbinden, also die beiden Urteile von gestern und vorgestern, was bedeuten die jetzt für den Wahlkampf in Thüringen?
Für den Wahlkampf in Thüringen, würde ich mal sagen, bedeutet es nicht viel für die AfD. Ich glaube aber, dass es zumindest bundesweit für die AfD, dass es der Partei in Teilen schaden könnte. Man hat es ja auch nach der Korrektivrecherche gesehen, die ja auch Dinge rausbekommen haben, die vorher im Prinzip auch bekannt waren und die teilweise schon schlimmer formuliert wurden. Aber wenn es auf den richtigen Nährboden fällt, reagieren die Menschen dann doch drauf. Und wir haben ja gesehen, dass zumindest die Umfragewerte für die AfD damals gesunken sind. Ich denke mir, dass diese beiden Verfahren zusammen bundesweit der AfD schon schaden könnten. In Thüringen sehe ich das noch nicht so richtig.
Jetzt Ist heute die AfD wieder Thema bei uns wegen dieses Urteils von gestern? Im Wahlkampf müssen aber sicherlich auch noch ganz andere Themen eine Rolle spielen. Wie siehst du das? Wie pushen die anderen Parteien solche Themen?
Naja, es geht zumindest der Thüringer AfD, ihr Hauptthema ist einfach Migration. Und da reagieren die anderen Parteien oft auch drauf. Die CDU, indem sie sich relativ nach, aber das hat ja die Bundes-CDU jetzt auch getan in ihren, mit ihrem neuen Grundsatzprogramm, indem sie da so ein bisschen der AfD entgegenkommt, wenn auch nur kleine Schritte. Und die anderen Parteien, zumindest wenn ich mir die Linke anschaue, die SPD, die Grünen, bleiben eigentlich dabei, dass beim bisherigen Migrationskurs, bei dem Kurs gegenüber Migranten, die herkommen und bleiben bei einer großen Bereitschaft, sie auch aufzunehmen. Interessant kommt natürlich jetzt dazu das Bündnis Sarah Wagenknecht, die da eher so zwischen CDU und AfD stehen, würde ich mal sagen, bei der Frage der Migration. Aber da gibt es bislang nur einzelne Äußerungen von der Partei. Es gibt noch keinen Programm der Partei, dennoch steht sie in Umfragen schon bei über 10%. Das ist auch eine sehr interessante Entwicklung hier in Thüringen.
Dankeschön für diesen Zoom nach Thüringen an unseren Korrespondenten dort, an Henry Bernhard.
Gern geschehen.
Was ich ja ganz ehrlich sagen muss, ist, dass dieser Satz, für den Björn Höcke jetzt verurteilt wurde, dass das eine ganz zentrale Losung der SA war, das habe ich ehrlicherweise jetzt auch erst gelernt. Und das sage ich jetzt nicht, um was zu relativieren. Ich war andererseits früher ja auch nicht Geschichtslehrerin, ich habe auch nicht so viele rechtsextreme Freunde, aber ein paar Fragezeichen sind bei mir dann doch geblieben. Und darum habe ich mal wieder Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio angemorst, unsere Rechtsexpertin aka Jura-Erklärbären. Hi.
Hi.
Es ist ja wirklich ein total allgemeiner Satz, alles für Deutschland. Warum kann man sich damit überhaupt strafbar machen?
Ja, fangen wir einfach mal beim Gesetz an. Es geht um § 86a Strafgesetzbuch, der das Verwenden der Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen unter Strafe stellt. Und nun ist keine Frage, dass die SA so eine Organisation ist. Und Kennzeichen sind auch Parolen. Und nach Überzeugung des Gerichts ist eben dieser Satz, alles für Deutschland, eine Parole der SA. Warum ist das strafbar? Es gibt im Strafgesetzbuch ein eigenes Kapitel, das sich auf Straftaten bezieht, die demokratische Ordnung gefährden. Dazu gehört dieser Straftatbestand, das ist ein Staatsschutzdelikt. Geschützt werden soll der demokratische Rechtsstaat und der öffentliche Friede. Das soll also verhindert werden, dass sich genau das verfestigt, wofür solche Kennzeichen oder eben Parolen stehen. Das heißt, wenn wir das hier konkreter auf den Fall beziehen, es soll verhindert werden, dass sich die Grenzen des Sagbaren verschieben hin zu dem, was als NS oder hier eben SA bezogen gerade nicht geduldet werden soll. Es soll keine Gewöhnung geben.
Das heißt also, dass die gleiche Kategorie auch wie Hakenkreuz, Schmiererei an einer Hauswand.
Genau. Das gibt keine Liste, was da drunter fällt und was nicht. Es gibt erstmal ganz abstrakt im Gesetz die Auflistung, was grundsätzlich verboten ist. Das sind die Kennzeichen verbotener Parteien, verbotener Vereinigungen, ehemaliger NS-Organisationen. Das haben wir hier, terroristische Organisationen. Und was das ist, kann man jeweils finden. Da gibt es Listen im Internet. Was da jeweils die Kennzeichen sind oder, auch das steht im Gesetz, Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformeln. Das muss dann das Gericht jeweils feststellen. Und das war hier, deswegen hat die Verhandlung so lange gedauert, länglich Gegenstand der mündlichen Verhandlung. Da hatte sich das Gericht auch selbst eingelesen. Der Vorsitzende Richter Jan Stengel hat die Zeitschrift Der SA-Führer zitiert, in der dieses Alles für Deutschland als das, Zitat, heilige und hohe Gesetz der SA bezeichnet wurde. Es war dann in der Verhandlung auch offenbar unstreitig, dass die Losung auf dem Dienstdolch der SA eingraviert war, den jeder SA-Sturmmann laut der vorgeschriebenen Uniformordnung tragen musste. Und ein Gericht, das Oberlandesgericht Hamm, hatte schon vorher 2006 diesen Spruch als SA-Parole eingeordnet. Höckes Verteidiger haben das mit der Parole trotzdem bestritten. Also Strich drunter, es gibt keine Liste, es gibt Rechtsprechungen. Und da ist klar, wenn wir jetzt mal bei den NS-bezogenen Parolen bleiben, du hast das Hakenkreuz genannt, bei den Parolen ist es Heil Hitler, Sieg Heil, das Horst-Wessel-Lied, die gehören dazu. Auch zum Beispiel ein Volk, ein Reich, ein Führer. Oder die Zeile aus dem entsprechenden Sturmlied, Deutschland erwache und so weiter. Die Ziffernkombination 18 und 88, die werden ja in der Szene für Adolf Hitler und Heil Hitler verwendet, fallen nicht darunter. Aber man merkt schon, manche Fragen können da Gerichte möglicherweise auch unterschiedlich bewerten. Du hast jetzt ganz zu Beginn gesagt, du hättest das nicht gewusst. Was ich jetzt gesagt habe, das hat sich alles auf den sogenannten objektiven Tatbestand bezogen. Das heißt, gibt es überhaupt eine Tathandlung, die unter den Paragraphen fällt? Davon unterscheiden muss man den subjektiven Tatbestand. Und das ist die Frage, hat jemand vorsätzlich gehandelt? Und das kann man nur tun, wenn man zum Beispiel im konkreten Fall weiß, dass das eine Parole der SA weiß. Wir wissen, auch darüber wurde länglich gestritten in dem konkreten Fall. Aber das ist eine andere Frage. Das ist ein anderes Thema als die Frage, was fällt überhaupt erstmal drunter?
Also man muss das schon ganz genau wissen. Trotzdem, ich gehe noch mal zum Ausgangspunkt zurück. Dieses Zitat, alles für Deutschland, das ist ja wie gesagt ein völlig allgemeiner Satz, wenn manche jetzt da argumentieren, dass man ganz schön aufpassen muss, was man sagt. Aus juristischer Sicht, in puncto Meinungsfreiheit, ist es schwierig?
Naja, es klingt so normal. Es klingt nach so einem normalen Satz. Deswegen kann man sich die Frage stellen. Aber im Prinzip ist das die Frage, die ich eben schon angesprochen habe. Das ist die Frage des subjektiven Tatbestandes. Wenn man davon ausgeht, dass jemand weiß, dass das eine SA-Parole ist, dann fühlt sich das vielleicht schon anders an. Und das merkt man, glaube ich, wenn man sich die anderen Parole und Begriffe vergegenwärtigt, die ich eben so schön aufgezählt habe, von denen völlig klar ist, was das ist. Das heißt, das ist schon eher die Frage des Vorsatzes. Wenn jemand wirklich das weiß, ich möchte eine SA-Parole verwenden, dann ist das etwas, was man vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit anders bewertet, als wenn man sagt, wieso, sagt doch jeder, so ungefähr kann man doch nicht wissen. Und das ist aber eben die Frage des subjektiven Tatbestandes. Eine andere Frage ist, ist der Deutschland insgesamt strenger als andere Länder für die Frage der Meinungsfreiheit? Da muss man sagen, ganz allgemein, und das ist wirklich wichtig, das ist auch wichtig für andere Diskussionen, die wir gerade haben, wenn es um Palästinenser-Demonstrationen geht, wenn es um Islamisten-Kundgebungen geht. Wir haben einen sehr breiten Begriff der Meinungsfreiheit in Deutschland. Und es gilt auch vor Gericht, wenn es irgendwie eine Auslegung gibt, die einigermaßen vertretbar ist, die nicht strafbar ist, dann muss das Gericht die zugrunde legen. Also wir haben wirklich einen weiten Begriff der Meinungsfreiheit, aber wir haben eben Gesetze, die bestimmte Äußerungen unter Strafe stellen. Und das ist anders, als das im angelsächsischen Rechtskreis ist, in den USA, in Großbritannien. Wir kennen die Bilder von irgendwelchen Prominenten, die mit Hakenkreuz an der Jacke in öffentlichen Versammlungen sitzen. Das ist im angelsächsischen Rechtskreis anders. Es ist natürlich auch so, dass gerade NS-Symbole besonders in Deutschland und in Österreich inkriminiert sind. Aus guten Gründen. Das ist kein Zufall. Aber es ist auch so, jetzt bei solchen Sachen wie Volksverhetzung, was eben auch was ist, was es in den USA und Großbritannien so nicht gibt. Da steht ja vielfach Fremdenfeindlichkeit unter Strafe, also eine ganz krasse Form der Fremdenfeindlichkeit bei der Volksverhetzung oder eben der gruppenbezogenen menschenrechtswidrigen Beleidigung. Und das gibt es durchaus auch in anderen Ländern. Also insofern kann man nicht pauschal sagen, bei solchen Äußerungsdelikten ist Deutschland viel strenger als andere Länder. Aber das ist eben was, wo sich Rechtstraditionen in verschiedenen Ländern auch sehr unterscheiden.
Okay, also auch das wieder ein Punkt, bei dem es wirklich wichtig ist, differenziert zu gucken. Danke, Gudula, dass du uns dabei geholfen hast.
Gerne.
Ins Krankenhaus zu müssen, das ist überhaupt nichts, was man sich wünscht. Auch wenn wir in einem Land leben, in dem die medizinische Versorgung viel besser ist als in vielen anderen Ländern, vieles läuft auch in den Krankenhäusern nicht gut, auf Kosten der Menschen, die da eigentlich gesund gepäppelt werden sollen. Und den Krankenhäusern selbst geht's vielfach auch nicht gut. Und all das weiß natürlich Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und darum plant er eine Reform, eine Krankenhausreform, die er selbst als Revolution bezeichnet. Heute ist das alles von der Bundesregierung, also im Kabinett, beschlossen worden. Und dazu sagte Lauterbach am Mittag in Berlin:
Wenn wir mehr spezialisieren würden, dann würden mehrere 10.000 Menschen pro Jahr zusätzlich überleben können, wenn ihre Schlaganfälle, Herzinfarkte oder ihre Krebskrankheiten in den Kliniken behandelt würden, die dafür besonders geeignet sind. Somit zehntausende Menschenleben können durch diese Reform gerettet werden.
Also sauwichtiges Thema, saukompliziertes Thema auch. Und darum ist es toll, dass Birte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio jetzt beim Sortieren hilft. Hi Birte und danke, dass wir sprechen können.
Hallo.
Sag zum Einstieg vielleicht nochmal, was genau ist das Problem? Warum ist diese Reform jetzt überhaupt nötig?
Tja, weil immer mehr Krankenhäuser in Deutschland finanzielle Probleme haben. Da droht einfach die Pleite. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die warnt zum Beispiel, dass alleine in diesem Jahr bis zu 80 Krankenhäuser pleite gehen könnten. Wenn wir uns mal angucken, wie viele Krankenhäuser wir in Deutschland haben, dann sind das 1.700 ungefähr. Viele davon sind aber noch nicht mal annähernd ausgelastet. Und wir brauchen auch nicht so viele, hat der Bundesgesundheitsminister heute noch mal gesagt. Er sagt, jedes dritte Bett ist leer. Also medizinisch ist es gar nicht notwendig, dass wir so viele Häuser haben. Es ist aber auch klar, ob jetzt mit oder ohne Reform, in Zukunft wird es weniger Kliniken geben. Und zwar, weil wir zum einen nicht genug Geld haben, um alle zu finanzieren und zum anderen es nicht genug Fachkräfte gibt, um wirklich diese rund 1.700 Krankenhäuser zu betreiben. Es werden nicht genug Ärztinnen und Ärzte da sein und das Pflegepersonal wird auch fehlen.
Und wenn wir jetzt auf die Reform schauen, die Karl Lauterbach plant, die ist jetzt ja schon länger in den Nachrichten vorgekommen und überhaupt steht sie auch schon länger in Verhandlungen. Sag aber trotzdem nochmal den Überblick, was sind jetzt die allerwichtigsten Änderungen?
Ich sage immer, im Prinzip gibt es so zwei große Eckpfeiler bei dieser Reform. Zum einen sollen Krankenhäuser in Zukunft anders finanziert werden. Sie sollen nicht mehr Geld für die Behandlung oder pro Patient bekommen wie bisher, sondern eben den größeren Teil des Geldes dafür bekommen, dass sie genug qualifiziertes Personal haben, dass bestimmte medizinische Geräte vorhanden sind oder sie zum Beispiel eine Notaufnahme bereithalten. Und zum anderen ist es so, dass die Qualität der Behandlung besser werden soll, zum Beispiel durch mehr Spezialisierung. Das wird bedeuten, dass in Zukunft dann nicht mehr jede Behandlung in jeder Klinik möglich sein wird. Da ist einfach die Idee dahinter, je spezialisierter so ein Krankenhaus ist, je häufiger da zum Beispiel bestimmte Untersuchungen durchgeführt werden oder Operationen, desto mehr Routine haben da alle, desto besser werden da die Fachärztinnen und Ärzte und am Ende steigt dadurch die Qualität und das soll dann besser sein für Patientinnen und Patienten, denn der Bundesgesundheitsminister betont auch immer wieder, wir geben so viel Geld für Krankenhäuser aus wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Wenn man sich dann aber die Statistiken anguckt, wie gut die eigentlich sind, dann sind wir da nicht ganz vorne mit dabei und deswegen sagt er, brauchen wir auch eine große Qualitätsoffensive.
Und was passiert mit den Kosten dann? Wie werden die sich verändern jetzt mit der Reform?
Das ist im Detail super kompliziert. Da wird es komplizierte Einteilungen geben. Da sitzen gerade ganz viele Expertinnen und Experten dran, wie man dann, das Ganze heißt Vorhaltepauschale, weil die Krankenhäuser ja in Zukunft auch Geld dafür bekommen sollen, dass es sie einfach gibt und dass sie bestimmte Qualitätsstandards eben erfüllen, wie eine bestimmte Anzahl an Fachärzten, bestimmtes Pflegepersonal, was eine bestimmte Ausbildung hat. Und um zu gucken, wie man das Geld verteilt, weil es wird nicht mehr Geld im System sein, da sitzen gerade sehr viele Fachleute und brüten darüber, wie man das in Zukunft ordentlich einteilen kann.
Und dann gibt es dieses andere Wort, an dem man wirklich überhaupt nicht vorbeikommt, wenn man sich beschäftigt mit dieser Reform. Das ist diese sogenannte Fallpauschale, die ja jetzt komplett oder zumindest größtenteils weg soll. Bevor sie wegkommt, erklär erst nochmal, was genau war das und warum war das jetzt so wichtig oder spielt so eine große Rolle?
Ja, das habe ich gerade versucht schon mal so ein bisschen anzudeuten. Also bisher ist es so, ein Krankenhaus bekommt Geld dafür, Patientin kommt da rein, bekommt entweder eine neue Herzklappe oder bricht sich einen Arm und wird operiert. Dann gibt es dafür einen bestimmten Betrag. Und die können sich unterscheiden. Also die Summe ist hoch, dann gibt es vielleicht, das wüsste ich jetzt im Detail gar nicht, ist eine Hüftoperation natürlich, eine künstliche Hüfte aufwendiger. Da bekommt man mehr Geld für als für den einfach gebrochenen Arm. Und da haben natürlich die Krankenhäuser ein Interesse daran, auch ab und zu mal möglichst lukrative Operationen durchzuführen. Also da, wo man eine hohe Fallpauschale am Ende für bekommt. Auch wenn man das gar nicht so häufig macht. Sprich, es da gar nicht so eine große Routine gibt, dann kommt es vielleicht häufiger auch zu Komplikationen. Das mag in dem einen oder anderen Krankenhaus schon in dem Fall passiert sein. Und genau diese Fallpauschalen, dass man einfach nur, egal welche Qualität man am Ende abliefert, dass man einfach nur das Geld dafür bekommt, dass diese Operation durchgeführt wurde, genau das soll sich ändern.
Und jetzt ist einer der ganz großen Kritikpunkte, dass diese Reform zu einem Krankenhaussterben führen könnte. Es ist ja jetzt schon so, dass viele Häuser aufgeben mussten. Werden da dann jetzt noch mehr Krankenhäuser verschwinden tatsächlich?
Ja, es wird weniger Krankenhäuser geben, einfach aus den genannten Gründen. Nicht genug Fachpersonal, um diese Krankenhäuser zu betreiben. Jetzt wird die große Frage sein, welche Krankenhäuser werden vielleicht zusammengelegt oder welche Krankenhäuser müssen schließen? Und da ist natürlich entscheidend, ob sich diese Reform am Ende auch in ein Gesetz umwandelt und wann sie wirken wird. Denn wenn nichts passiert, werden einfach unkontrolliert diese Krankenhäuser sterben. Vielleicht auch solche, die dringend notwendig sind, die dringend gebraucht werden, um ländliche Regionen gut versorgen zu können. Und da ist jetzt die Idee, eben mit dieser Reform dafür zu sorgen, dass genau das nicht passiert, dass man sich anguckt, wo gibt es vielleicht Überkapazitäten, vielleicht tendenziell eher in den Ballungsräumen, wo brauchen wir unbedingt Kliniken auch in Zukunft und dass man da das Geld, was da ist und das Fachpersonal, was da ist, eben in Zukunft besser verteilen wird.
Also das wird dann absehbar für manche Patientinnen und Patienten nicht toller werden, wenn das Krankenhaus, das vielleicht in unmittelbarer Nähe war, wenn das schließen muss. Aber
ja, das kommt ein bisschen, das kommt ein bisschen drauf an, weil viele, das kann ich auch verstehen, denken, ich kenne doch hier mein Krankenhaus um die Ecke, wenn ich irgendwas habe, können mich Angehörige direkt besuchen. Das ist nicht weit von mir zu Hause, bedeutet aber nicht, dass ich da die beste medizinische Versorgung bekomme. Wenn wir uns das Beispiel Schlaganfall mal rauspicken, auch im Notfall, da zeigen Studien, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt oder Folgeschäden geringer sind, wenn ich in einem spezialisierten Krankenhaus behandelt werde, selbst wenn ich da im Notfall, wenn es wirklich eilig ist, auch ein bisschen länger hinfahre, im Vergleich zu einem Krankenhaus bei mir um die Ecke, was vielleicht gar nicht für Schlaganfälle so gut ausgestattet ist, weil es bestimmte Geräte nicht gibt oder weil es eben bestimmte Fachärztinnen und Ärzte da gar nicht gibt. Also da sieht man eben diese Studien, die zeigen, das Krankenhaus um die Ecke, das muss nicht immer das Beste für einen sein.
Das hätte alles ja eigentlich schon längst kommen sollen. Warum hat sich das denn jetzt so stark verzögert?
Weil es einfach eine super komplizierte und komplexe Angelegenheit ist, wo sehr viele mitreden. Jetzt kommt es ja erschwerend hinzu, dass für Krankenhäuser Bund und Länder beide zuständig sind. Grob gesagt übernimmt oder ist der Bund dafür zuständig, die Behandlungskosten zu bezahlen. Auf der anderen Seite die Länder eben für die Krankenhausplanung. Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister einen ungewöhnlichen Weg gewählt im vergangenen Jahr und gesagt, nee, ich schreibe nicht das Gesetz alleine und dann hole ich die Länder ins Boot, sondern wir versuchen das mal alle zusammen zu machen. Wir sind ja schließlich alle zusammen zuständig. Dann gab es letztes Jahr viele Verhandlungsrunden. Es war zum Teil ziemlich zäh. Dann haben sich alle im Juli auf Eckpunkte geeinigt und dann, nächster ungewöhnlicher Schritt, haben sie versucht, sich zusammen hinzusetzen und ein Gesetz zu schreiben. Da waren Vertreter aus 4 Bundesländern dabei und eben Vertreter aus dem Bundesgesundheitsministerium und die haben dann geschrieben und geschrieben über viele Monate, aber so richtig weiter ging es irgendwann nicht. Und dann gab es Verstimmung und Anfang des Jahres hat dann der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, so, jetzt reicht's mir, wir müssen mal vorwärts kommen. Jetzt schreiben wir einfach als Bundesgesundheitsministerium das Gesetz allein weiter. Und ich mache das auch nicht mehr so, dass ihr, liebe Länder, am Ende zustimmen müsst, sondern ich versuche, das Gesetz so zu schreiben, dass ihr höchstens im Bundesrat Einspruch einlegen könnt. Da werden wir mal sehen, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Zeigt aber schon, sie haben versucht, sich zusammenzuraufen. Es ist aber unglaublich kompliziert. Und dann kommen jetzt auch noch viele andere Player natürlich hinzu, beispielsweise die Krankenhausgesellschaft, Ärztegewerkschaften, die gesetzliche Krankenversicherung, also auch die, die das am Ende umsetzen müssen oder finanzieren müssen. Das zeigt einfach mal wieder, wie kompliziert dieses Gesundheitssystem bei uns in Deutschland ist.
Einspruchgesetz ist mir da jetzt nochmal das nächste Stichwort. Das bedeutet also, dass die Länder im Bundesrat diese Reform jetzt im Prinzip nicht mehr stoppen können und die reagieren jetzt schon mit Klagedrohungen. Denkst du, das wird so weit gehen?
Ja, könnte ich mir vorstellen, dass am Ende tatsächlich vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt wird. Es wird jetzt auch ein bisschen, glaube ich, darauf ankommen, inwieweit der Bundesgesundheitsminister den Ländern jetzt in ihren Kritikpunkten noch entgegenkommt. Da hat er heute nochmal gesagt, bei ein paar zentralen Kritikpunkten, ja, kann er sich vorstellen. Zum Beispiel, wenn es um Bürokratieabbau geht. Die Länder fordern auch mehr Möglichkeiten bei Ambulantisierung beispielsweise. Also da ist was drin. Bei vielen anderen Punkten ist vollkommen klar, wird er den Ländern gar nicht entgegenkommen, wenn es etwa um die Qualität geht. Jetzt ist es so, dass im Prinzip ja alle wissen, es braucht diese Reform. Das ist den Ländern ja am Ende auch klar. Und da sitzt auch der Bund natürlich so ein bisschen am längeren Hebel, weil da natürlich auch ganz viel Geld drin steckt. Jetzt ist es aber so, dass die Länder dann doch so verstimmt waren, dass sie schon angedeutet haben, wenn er uns da nicht entgegenkommt, dann könnten wir uns durchaus vorstellen, das Gesetz zumindest zu verzögern, weil das könnten sie ja machen. Und dann, wenn man dann irgendwann auf den Kalender guckt, dann ist ja irgendwann auch die Legislaturperiode zu Ende. Dann könnte ihm so ein bisschen die Zeit ausgehen. Plus alle Krankenhäuser sagen natürlich auch, Leute, ihr müsst mal jetzt in die Pötte kommen. Wir müssen irgendwann ja auch wissen, wie es für uns weitergeht. Wir müssen unsere Planungen auf den Weg bringen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die Länder, egal wie sie regiert sind, am Ende dann da im Bundesrat zusammenstehen werden. Wir haben das bei einem anderen Gesetz zuletzt gesehen. Da war es auch so, dass die Länder sich zuerst einig waren, so geht das überhaupt nicht. Dann haben sie das Gesetz in den Vermittlungsausschuss geschickt. Und dann, ohne dass da irgendwas verändert wurde, ging es dann im zweiten Anlauf doch durch den Bundesrat. Also ich glaube, bis dahin sind noch einige Gespräche und Verhandlungen nötig und dann werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten wirklich schlauer werden.
Wahnsinn. Also wir halten mal fest, morgen wird noch nicht alles besser in den Krankenhäusern, aber danke, dass du uns die Pläne aufgefächert hast. Vielen Dank an Birte Sönnigsen im ARD-Hauptstadtstudio.
Sehr gerne.
Und das war der Tag. Heute am 15. Mai 2024. Fanny Buschardt war heute wieder mit im Team. Und wie immer freuen wir uns über Feedback. Das geht dann an dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.